Jetzt folgt auf Rias 1 das Journal, auf Rias 2 geht der Treffpunkt weiter. Die Zeit 16.35 Uhr.
Und jetzt, wie angekündigt, Rias 1 mit dem Journal. Guten Tag, meine Damen und Herren. Den Schwerpunkt in dieser Ausgabe bildet der Reaktorunfall in der Sowjetunion. Wir erwarten dazu Berichte aus Moskau, Ost-Berlin und Warschau. Wir informieren ferner über den Prozess gegen den früheren Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen, Egon Franke, und die Stellungnahme des ehemaligen Bundesinnenministers Baum zum Anschlag in Celle vom Jahr 1978. Nach dem Reaktorunfall in der 50 Kilometer nördlich von Kiew gelegenen Stadt Tschernobyl verläuft das Leben in der ukrainischen Hauptstadt normal. Im Tourist bringt weiterhin ausländische Touristen nach Kiew. Aus Moskau hören Sie Elfie Siegel.
Die Ukraine ist ein Zentrum der Gewinnung von Atomenergie in der Sowjetunion. Hier standen Ende 1984 7 der bereits 14 fertiggestellten Kernkraftwerke. 1979 hat man in Tschernobyl den ersten 1000-Megawatt-Reaktor eingeweiht. Bis 1984 kamen 3 weitere hinzu. Mindestens einer soll noch geplant sein. Es handelt sich bei diesem Reaktor um einen auf Uran-Graphit basierenden Hochtemperaturreaktor. Dieser Typ wurde in den USA, der Sowjetunion und der Bundesrepublik entwickelt. Von den Sowjets wird er in Eigenbau nur in der Sowjetunion selbst verwendet. Im Bereich des östlichen Wirtschaftsrates RGW setzt man zumeist Druckwasserreaktoren oder schnelle Brüter ein. In der Bundesrepublik wird der Hochtemperaturreaktor nicht in Serie produziert, weil er als nicht ausgereift und zu gefährlich gilt. Im Westen vermutet man, dass in Tschernobyl der Reaktorkern geschmolzen und große Mengen von radioaktiven Strahlen freigesetzt worden sind. Das könnte dann zahlreiche Tote und Verwundete gekostet haben. Tschernobyl liegt rund 50 Kilometer nördlich von der ukrainischen Hauptstadt Kiew entfernt. Im näheren Umkreis leben über 3 Millionen Menschen. Wie sich das Unglück ereignete, welches Ausmaß die radioaktive Verseuchung und die Verunreinigung der Natur mit Konsequenzen für Landwirtschaft und Viehzucht in der Gegend haben, ist bisher nicht bekannt. Ein Korrespondent der britischen Nachrichtenagentur Reuters, der am Montagvormittag, also gestern nach dem Unglück, von Kiew nach Moskau zurückkehrte, hat erst bei seiner Rückkehr in Moskau von dem Unglück überhaupt erfahren. Ausländische Diplomaten und Studenten in Kiew bestätigten inzwischen auf Anfrage, dass die Lage in der Stadt normal sei. Das Reaktorunglück von Tschernobyl ist ein schwerer Rückschlag für die Nutzung von Kernenergie in der Sowjetunion, bei der man auf eine mehr als 30-jährige Erfahrung zurückblickt. Bisher hatte es, außer einer vermuteten Explosion einer Atommülllagerstätte im Ural 1958, bei der Hunderte von Menschen umgekommen sein sollen und über die man offiziell in der Sowjetunion bis heute schweigt, keine Atomunfälle gegeben, sondern nur technische Pannen. Für das Tschernobyl-Unglück zur Verantwortung gezogen werden dürfte wahrscheinlich neben anderen auch das im Sommer 1983 gegründete Staatskomitee für Sicherheit der Arbeiten bei der Atomenergieproduktion. Die sowjetische Regierung hatte damals zusätzliche Sicherheitsauflagen für Kernkraftwerke beschlossen. 1985 hatte sich die Sowjetunion dann bereit erklärt, internationale Kontrollen bei 2 ihrer Reaktoren zuzulassen. Sowjetische Wissenschaftler, angefangen vom Präsidenten der Akademie der Wissenschaften Anatoli Alexandrow bis hin zum Friedensnobelpreisträger Andrei Sacharow, haben vorbehaltslos auf die Atomenergie in ihrer Heimat als Energiequelle der Zukunft gesetzt. Die Kritiker, wie etwa das Akademiemitglied Pjotr Kapitsa, der schon 1975 vor der Möglichkeit entweichender Radioaktivität aus zu großen Reaktorblocks gewarnt hatte, kamen mit ihrer Meinung öffentlich nicht zu Wort. Bürgerinitiativen gegen Kernkraftwerke gibt es in der Sowjetunion nicht, weil Proteste spontaner Art gegen offizielle Wirtschaftspläne nicht erlaubt sind und sich die Gefahr von Atomenergiegewinnung im Bewusstsein der Sowjetbürger nicht festgesetzt hat. Besonders für den primärrohstoffarmen, aber industriereichen europäischen Teil der Sowjetunion will man die Kernenergie forcieren. 1984 etwa entfielen nur 8% der Elektroenergie der Sowjetunion auf den nuklearen Sektor, 1985 schon 10%, bis 1990 sollen es 14% werden. Bis dahin will man das Netz der Kernkraftwerke dichter knüpfen. Mindestens 30 Kraftwerke sind geplant. An dieser Entscheidung dürfte sich auch nach dem Unfall von Tschernobyl kaum etwas ändern.
Aus der sowjetischen Hauptstadt meldete sich Elfi Siegel. Wie Sie soeben hörten, werden Reaktoren wie der von Tschernobyl nur in der Sowjetunion und nicht im übrigen Ostblock benutzt. Dies konnte man jetzt auch von zuständigen Stellen in Ost-Berlin hören. Zu den in der DDR verwendeten Reaktoren und der Atomenergie nun ein Bericht von Hartwig Heber.
Zwar setzt die DDR inzwischen wesentlich zurückhaltender auf die Kernkraft zur Deckung ihres Energiebedarfs. Ursprüngliche Planungen wurden beträchtlich gestreckt. Sicherheitsaspekte haben dabei aber wohl kaum eine Rolle gespielt. Eher dürften die Kosten verzögernd gewirkt haben. Wo aber die Kernkraft genutzt wird, geschieht dies jedenfalls mit sowjetischer Technik. Denn die beiden Atomfabriken, die derzeit im Norden der DDR arbeiten, und zwar in Rheinsberg und bei Greifswald, sind aus der Sowjetunion geliefert worden. Und auch die dritte Anlage, die derzeit bei Stendal noch im Bau ist, soll aus der UdSSR kommen. Allerdings handelt es sich dabei offenbar nicht um jenen Typ, der in der Ukraine havariert ist. Beim Staatlichen Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz in Ost-Berlin wies man auf Anfrage jedenfalls sehr entschieden darauf hin, dass die Grundkonstruktionen vollständig verschieden seien. Die in der DDR arbeitenden Anlagen seien Druckwasserreaktoren des Typs Novo Voronezh, während es sich bei der Fabrik in Tschernobyl in der Ukraine um einen graphitmoderierten Siedewasserreaktor in Kanalbauweise handle. Mit diesen Angaben erschöpfte sich dann aber auch schon die Auskunftsbereitschaft in Ost-Berlin. Zur Frage etwaiger Anzeichen erhöhter Radioaktivität in der DDR hieß es lediglich, dazu werde es gegebenenfalls entsprechende Mitteilungen geben. Und auch über die allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen von Kernkraftwerken in der DDR wurden nähere Informationen abgelehnt. Die Gewährleistung der Sicherheit sei nicht allein durch technische Parameter beschreibbar, es handele sich um eine sehr komplexe Frage, so hieß es lediglich. Bekannt ist aber immerhin, dass auch die Anlagen sowjetischer Bauart in der DDR nicht den bei uns vorgeschriebenen Sicherheitsbehälter aufweisen, mit dem entweichende Radioaktivität aufgefangen werden kann, sondern dass sie die Strahlung nach außen weitergeben. Die Verkapselung mit einem luftdicht schließenden Mantel aus Stahl und Beton ist nach westlichen Einschätzungen aus Sicherheitsgründen der wichtigste, allerdings auch der teuerste Bestandteil einer Atomfabrik. Der Mangel hat die DDR allerdings nicht daran gehindert, das Sicherheitsproblem stets als grundsätzlich gelöst auszugeben. Umfassende Sicherheitseinrichtungen garantierten einen hohen Strahlenschutz, so hieß es schon vor Jahren in einem Bericht der Bezirkszeitung Märkische Volksstimme über Ergebnisse und Erfahrungen der DDR-Kernkraftwerke. Entsprechend den gesetzlichen Regelungen würden die Anlagen des ersten Kreislaufs und die Sicherheitseinrichtungen periodisch auf der Grundlage staatlich bestätigter Prüfprogramme überwacht. Der bisherige Betrieb der sowjetischen Technik habe die Erfüllung aller Sicherheitsanforderungen ergeben. Nähere Angaben über diese Anforderungen waren allerdings nicht enthalten. Immerhin haben bundesdeutsche Experten erhebliche Unterschiede zu westlichen Normen festgestellt. Die Grenzwerte für die Belastung von Menschen in der Nähe der Kraftwerke lägen im Ostblock erheblich über den bei uns zulässigen Mengen. So haben Bremer Wissenschaftler schon vor Jahren berichtet. Als erste Atomanlage, abgesehen von einem kleinen Forschungsreaktor bei Dresden, nahm die DDR 1966 den Atommeiler bei Rheinsberg in Betrieb. Er dient mit einer Leistung von nur 75 Megawatt vorwiegend Ausbildungszwecken. Dagegen wird das Kraftwerk in Lubmin bei Greifswald in vollem Umfang industriell genutzt. Es verfügt über 4 Blöcke zu je 440 Megawatt und ging Ende der 70er Jahre ans Netz. Zur ursprünglich geplanten Verdoppelung der Leistung bis 1985 kam es jedoch nicht. Die Erweiterung ist jetzt bis 1990 geplant. Ein Jahr später soll dann auch das dritte Atomkraftwerk in Stendal bei Magdeburg in Betrieb genommen werden. Vorgesehen sind 2 1000 Megawatt Blöcke. Der Anteil der Kernkraft an der Energieerzeugung liegt in der DDR gegenwärtig bei gut 10%.
Hartwig Heber in Ost-Berlin. Die polnische Regierung hat auf den Unfall in einem sowjetischen Atomkraftwerk mit der Bildung einer Kommission reagiert. Diese soll unter der Leitung des stellvertretenden Ministerpräsidenten Zbigniew Schleider weitere Untersuchungen und systematische Analysen durchführen. Aus Warschau berichtet Gerd Baumgarten.
Die Strahlengefahr für Polen nach dem schweren Reaktorunglück in der Sowjetukraine ist heute Tagesgespräch in Warschau. Angesichts der Lückenhaftigkeit des in Polen offiziell verbreiteten Nachrichtenbildes von der Reaktorkatastrophe nahe der sowjetukrainisch-millionenstadt Kiew verlassen sich zahllose Polen aber lieber auf die Nachrichten westlicher Radiostationen. Vor allem die aus Schweden kommenden Informationen ermöglichen es vielen Polen, den Umfang des Unglücks von Stunde zu Stunde deutlicher zu erkennen. Die amtliche polnische Nachrichtenagentur PAP hatte schon am gestrigen Nachmittag eine erste Meldung aus Moskau über das Unglück verbreitet. Als erste polnische Zeitung berichtet heute der schon in den Mittagsstunden herauskommende Warschauer Abendexpress unter Schlagzeile auf Seite 1 über das schwere Unglück im sowjetischen Atomkraftwerk bei Kiew und über die radioaktive Zusammenballung, die seit gestern in großer Höhe über ganz Zentral- und Nordostpolen sowie über Skandinavien lagert. Aus zuständigen Warschauer Wissenschaftlerkreisen verlautet, die gemessene Strahlung sei in Warschau, das nicht ganz 1000 Kilometer Luftlinie vom Katastrophenort entfernt liegt, bisher auf das Zehnfache gestiegen. Dennoch wird in den amtlichen polnischen Mitteilungen behauptet, für die Gesundheit der betroffenen Bevölkerung drohe keine Gefahr. Von Fachleuten wird dem...